Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend hier beim Imperator Nichts Neues, eurem, was haben wir letztens gesagt, Golden Age Warhammer Podcast. Ja, wir reden über alles, was Warhammer angeht. Ich bin der Dennis und habe heute dabei den
Grabowski. Hallo, ich bin wieder da.
Ja, endlich. Freut mich super, 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 mit dir endlich nochmal hier reden zu können. Wir kommen ja kaum noch zu irgendwas.
Leider. Das ist Leben. Scheiße, wenn man erwachsen ist und so Hobbys hat wie Arbeiten und andere wichtige Dinge, und das ist doch alles Kacke, ich sag dir.
Ja, Alltag kommt leider viel zu sehr, viel zu häufig dazwischen, aber
total.
Haben wir es nochmal geschafft hier an einem nicht so sonnigen Mittwochmorgen. Ich sitze hier mit einer Decke eingewickelt, meine Güte. Ist bei euch auch so?
Also, es ist bewölkt, aber es ist auch Sonne da. Es ist Sonne im Haus, ja?
Ja,
so ist es nicht. Sonne im Haus. Es ist Sonne im Haus, so ist nicht. Und ich sitze hier barfuß mit dem Kaffee, weil ich Hitze habe. Aber ich habe eigentlich immer Hitze. Also Santa würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin mehr der kalifornische Typ. Mhm. Eigentlich nicht, aber also hier ist normal. Irgendwie, also normales Hamburger Wetter, bisschen grau, aber ja, bisschen windig.
Ja, hier ist gerade so, ja, es regnet mal nicht, das ist schon mal was. Vielleicht kann ich heute Abend doch noch grillen, mal sehen. Also gegrillt wird auf jeden Fall, aber die Frage ist, ob wir drinnen oder draußen sitzen. Naja.
Drinnen, nein, drinnen. Dennis, Fenster zu, Türen zu, Grill im Wohnzimmer an und dann
geht's. Schön.
Ja, Holzkohle.
Ich wollte eh neu streichen. Das ist an der Zeit dann. Nun ja.
Oder fällt mir gerade was ein, pass auf, muss ich erzählen. Ich war mit Dani mal in Stockholm, und da war ich was ich sehr, sehr empfehlen kann, im Vasa-Museum. Das kann ich wärmstens empfehlen. Also du wirst es wahrscheinlich kennen, für die es nicht kennen. Das ist ein Museum, in dem ein riesengroßes, ist das eine Galeone? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein riesengroßes Schiff steht, was schon ein paar hundert Jahre alt ist, und was leider, weil es zu viele Kanonen geladen hatte und andere Sachen, also ein riesengroßes, ultraschweres, königliches Kriegsschiff vergangener Tage, so, Segelschiff. Das ist im Stockholmer Hafenbecken gesunken, weil es zu schwer gewesen ist. Und dann wurde es irgendwann da rausgeholt, ins Museum gestellt, blablabla, alles richtig toll, auf jeden Fall. Das als kurze Vorgeschichte. Natürlich gibt es in einem Museum auch immer einen Souvenirshop. Jedes Museum, was es auf sich hält, hat ja natürlich einen Souvenirshop. Ne? Das weißt du selber ganz genau.
Ich gehe auch in manche Museen nur für den Shop, muss ich sagen.
Ja, selbstverständlich. So, und die haben in diesem Souvenirshop haben die auch Kerzen verkauft. Und ich dachte mir, geil, Kerzen. Ich kaufe mal Kerzen. Was soll passieren? Hab dran gerochen und dachte mir so, also als die nicht an waren, dann dachte mir so, oh geil, die riechen ja richtig gut. Hab die mit nach Hause genommen halt, also mitgenommen, gekauft halt so, da waren wir irgendwann wieder zu Hause. Und ich dachte mir so, hey, machst du mal so eine Kerze an? So für die Gemütlichkeit. Ich mach die Kerze an. Und dann wieder so, was ist das denn für eine Scheiße? Das stinkt ja nach Schinken. Sind das Schinkenkerzen oder was? Nee, also die haben einfach extrem nach, also wie eine Räucherkammer. Also so richtig so, also ich fand das gut, muss ich dazu sagen halt. Das war so richtig so dieses. Na, aber es hätte, du hättest auch einen geräucherten Schinken ins Wohnzimmer hängen können, theoretisch.
Die gute schwedische Schinkenkerze, wer kennt sie?
Ja, eben, das ist bei uns jetzt auch so ein Running Gag.
Bist du dir sicher, dass das eine Kerze war und nicht irgendwie so ein Stück Schinken zum einen Selbsträucherbausatz sozusagen?
Nee, tatsächlich waren das Kerzen. Aber ich bin natürlich Fuchs. Ich mache das ja ähnlich wie bei anderen Sachen. Wenn ich das nicht kenne, ich wusste ja nicht so von wegen, okay, wie sind die denn? Dachte mir aber gleichzeitig, Moment, wenn ich die gut finde, dann wäre es ja ärgerlich, nur eine Kerze zu kaufen.
Ja.
Dementsprechend habe ich 20 gekauft.
Gut.
Um mal sicher zu gehen.
Gut.
Wir hatten also lange was davon. Ich habe das auch eiskalt durchgezogen. Ne? Verstehe ich nicht. Zwischendurch habe ich mir gedacht, irgendwie, ich dachte, dass noch mehr Kerzen da gewesen wären. Also ich unterstelle Dani bis heute, dass sie aus Versehen welche
heimlich geworfen hat. Dass sie heimlich Schinken geräuchert hat.
Ja, ja. Heimlich, ohne mir was davon zu sagen. So, aber ja, das dazu. Deswegen könnte ich dir wärmstens empfehlen, grill doch im Wohnzimmer. Dann riecht es schön nach Grill. Es gibt schönere Gerüche.
Das stimmt.
Verbranntes Gummi zum Beispiel.
Ich habe leider keinen Holzkohlegrill mehr. Ich habe nur noch Gasgrill und ich hab einen Opti-Grill geschenkt bekommen. Der ist aber noch ungenutzt. Und, okay. Komm jetzt, um komplett abzudriften, ich habe mir, Weihnachten habe ich mir einen Dingens gekauft. Wie heißt die Dinger? Eine Heißluftfritteuse. Und das Ding macht die besten halben Hähnchen. Nee, ganze Hähnchen. Ganz wenig. Kann ich zwei ganze Hähnchen dann machen.
Seitdem hier die Heilufri im Haus ist, die besten Schafsköpfe, ich sag dir.
Ja, ja. Gorgoroth werden stolz auf uns.
Auf jeden Fall, natürlich. Nee, ich habe auch so einen Apparat und ich kann das wärmstens empfehlen. Also einfach Gemüse klein hacken und da rein und mega. Egal, auf jeden Fall, das ist schon
eine tolle Sache. Um den Bogen zum Hobby zu schlagen, kann man bestimmt auch Miniaturen drin entfärben oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht wie, aber irgendwen da draußen wird es geben, der es hinbekommt. Das
würde mich nicht wundern.
Die können ja alles. Ja, top. So, apropos Hobby, reden wir mal über Warhammer. Wir wissen nicht so ganz, ob es jetzt eine Wochenshow gibt oder eine volle Folge, weil es hat zumindest das Potenzial, die Länge einer vollen Folge zu erreichen. Deswegen einfach noch mal ganz kurz: Hast du Hobby Progress? Du hast mir vorhin schon was geteasert. Hau mal raus. Auf jeden Fall.
Ich habe, ich war ja in Berlin mit dem lieben Lukas. Auf einem, also Lukas, Paul und Christian, Entschuldigung, so. Grüße gehen raus an den lieben Techniker Dennis, der konnte nicht mit dabei sein, das war sehr ärgerlich, der wäre sonst auch mit am Start gewesen. Auf jeden Fall waren wir am 1. Mai-Wochenende in Berlin auf einem einem narrativen Horus Heresy-Event. Mhm. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme ist die Folge noch nicht draußen, aber wenn die hier rauskommt, dann sollte die Recap-Folge auch released sein, eigentlich, also müsste. Auf jeden Fall. Und da könnt ihr ein bisschen was dazu hören. Und es wird auch noch eine Geländebaufolge wird es auch noch geben mit dem Initiator, mit dem leitenden Kopf quasi hinter dieser narrativen Kampagne. Also von daher wird es da noch ein bisschen mehr zu geben, auf jeden Fall. Aber auf diesem Event hatte ich mir ein bisschen was zu malen eingepackt und um das mal ganz kurz und knapp zu halten, das waren 79 Infanteriemodelle für meine liebe Badab Fire Angels Armee und die haben bekommen ersten Grundton oder generell Grundton für alle Energiewaffen. Es wurden sämtliche Kerzen, Schädel, Waffenholster, Gürteltaschen, sowas angemalt und Reinheitssiegel. Das klingt jetzt relativ wenig. Jetzt muss ich aber dazu sagen, Fire Angels, dass ihr eine Vorstellung habt, die Fire Angels sind ja quasi die hauseigenen Black Templars der Ultramarines, so nachfolgemäßig, ideologisch, so gesehen. Dementsprechend hat fast jeder Marine, also garantiert, ich würde sagen, mindestens 70 von denen haben halt auf den Schultern und Rückenmodulen Totenschädel und Kerzen aufgestellt, um so ein bisschen was Sakrales da reinzubringen. Also es ist schon ein bisschen was passiert auf jeden Fall. Und natürlich haben auch alle Waffenholster und Taschen und all so ein Tinef. Also es wurde ganz viel Kleinscheiß angemalt. Das ist da passiert und das war mein Hobby-Progress. Und das ist ja seit Weihnachten letzten Jahres mein großes Armee-Projekt, was ich vorantreibe und was halt teilweise schleppend jetzt gerade wieder sehr, sehr gut eigentlich vorangeht. Und könnt ihr dann ja hier im Anhang an diesem Folgenpost auf Instagram sehen, ein bisschen was an Fotos, was da so dann passiert ist. Oh, ach ja, und ganz wichtig, ich habe 20 Terminatoren in dieser Armee, muss ich dir sagen. Pass auf, ich will ja für alles vorbereitet sein, theoretisch. So. Mhm. Und 10 Terminatoren haben natürlich Hämmer und Schilde, ganz klassisch. Und die anderen 10 haben halt E-Fäuste und Bolter-Variante halt ausgerüstet, also auch Standard so. Und auf den Energiefäusten, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, weil es sind natürlich als Veteranen und Fire Angels, Veteranen findige Hobby-Enthusiasten werden das vielleicht wissen. Fire Angels Veteranen haben den linken Rüstungsarm komplett rot mit schwarzem Kreuz drauf. Das ist es tatsächlich so. Und das heißt halt aber auch, so eine Energiefaust bietet ja Platz. Auf dieser Energiefaust jeweils, also auf allen 10 von denen.
Das Vater unser.
Schön wäre es, also das einfach nur drauf zu pinseln, wäre witzig. Nee, ich hab so einen schönen Schachbrettstreifen drauf.
Mm.
Und ich sage dir, ich war schon immer ein großer Freund von Schachbrettmustern bei Warhammer. Ich fand es halt immer geil. Aber dieser Streifen hat diese Terminatoren einfach nur asozial aufgewertet für mich nochmal. Das hat da so viel Atmosphäre reingebracht. Also das hat war geil. Klingt banal, aber ich fand es richtig geil. So, das war mein Hobby-Progress. Wie sieht's bei dir aus?
Bei weitem nicht so umfangreich wie bei dir, aber ich habe an meinem, Armee-Standartenträger, an meinem Ancient, habe ich weitergemalt. Mhm. Der ist so gut wie fertig, um wieder reinzukommen. Und sobald ich den durch habe, wird der Rest vom Terminator-Trupp gebaut und dann geht's noch an den zweiten Tactical Squad. Und dann bin ich aber auch fertig. Haha.
Stark.
Ja.
Für Dennis Hans auf Medusa, ne, war das?
Jawohl. Das war's dann erstmal mit denen. Und ja, sobald ich damit durch bin, würde ich ja am liebsten gern direkt weiter loslegen mit Dings hier. Wie heißen sie? Mit Astral Claws. Ich will noch eine Astral Claws Armee haben.
Geil.
Ja.
Eine gute Wahl. Eine gute Wahl.
Ja, ich finde die so geil. Ich finde die so geil.
Die sind auch richtig stark.
Ja.
Ich habe meine erstmal ein bisschen eingemottet auf dem Dachboden, weil ja andere Sachen noch da sind. Jetzt, ich werde jetzt demnächst auch noch ein bisschen was für Fantasy machen, auf jeden Fall, also im Fantasy-Bereich.
Ja.
Und muss mich auf das nächste Heresy-Event vom lieben Moritz, a.k.a. Griffin Walls auf Instagram vorbereiten. Ja, er hat sich umbenannt. Er heißt jetzt nicht mehr Karl Marx und Griffin, sondern Griffin.Walls.
Sehr gut.
Auf Instagram.
Das und, fantastische Änderung.
Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich fand das andere auch nicht schlecht. Aber das nächste Event wird ja kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche.
Mhm.
Und da werde ich mich dann auch schon mal anfangen, werde ich schon mal damit anfangen, mich darauf vorzubereiten. Nicht nur mental, sondern auch mal so ein bisschen schon mal Armeeliste schreiben und sowas und deswegen müssen die Astral Claws jetzt erstmal so ein bisschen Winterschlaf oder Ganzjahresschlaf vielleicht sogar halten.
Ah, schätze ich mal. Da werde ich auch mitmachen, wenn es irgendwie geht. Ich bin mega angefixt, die Fotos waren ja total geil. Ich habe ja letzte Woche eine Folge mit dem guten Bolterjugend aufgenommen. Ist leider nichts geworden, das müssen wir nochmal neu machen. Aber da haben wir auch ganz viel darüber geredet. Es ging um die Zukunft des 3D-Drucks im Hobby, beziehungsweise auch die Gegenwart. Mhm. Und da ist ziemlich häufig das Geländebau aus diesem Event gefallen, weil ich glaube, das Miniaturen-Game, was Dingens angeht, ne, 3D-Druck, das ist relativ ausgemaxt. Ne? Da werden noch tolle Sachen weiter modelliert werden, aber ja, was willst du an Space Marines noch machen, was es nicht schon gibt, ne? Ich meine, lass mich da super gern überraschen, aber die Revolution im Filamentdruck, dass du auf einmal gigantische Strukturen drucken kannst in relativ kurzer Zeit in Qualität. Das sah man ja auch viel jetzt bei euren Geländeplatten, die ihr da bespielt habt. Ich glaube, Geländebau wird ziemlich in die Höhe gehen und das finde ich ganz, ganz toll.
Voll, voll.
Ja. Yeah.
Weil das ist die halbe Miete, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Weil so richtig atmosphärisches Gelände ist einfach das Nonplusultra. Ich kriege ja immer zu viel, wenn ich diesen ganzen Turnierkrempel sehe.
Ja.
Einfach nur diese L-Ruinen aufgestellt. Ich meine, ich verstehe das ich verstehe den Anspruch dahinter natürlich und die Idee auf jeden Fall, dass es halt turnierkonform ist, Chancengleichheit, bla bla bla. Alles cool und so. Meins ist es absolut gar nicht. Ich finde es ganz furchtbar, wenn diese Acrylglas-Dinge aufgestellt werden. Jetzt hatte ich auch schon öfter gesehen, dass das schon einfach so transparentes Acrylglas einfach ist.
Ja, habe ich auch.
Und wirklich nur so Winkel einfach, ne? So richtig lieblos. Und ich dachte mir so, oh, ja, okay, wenn es ums, also so für Turnierspieler, ich verstehe das. Jeder hat ja so sein Ding, alles cool. dann ist das bestimmt eine gute Sache und überschaubar und man kann halt auch Strategien entwickeln im Voraus und so weiter und so fort. Aber meine Welt ist es absolut nicht. Ich finde lieber, also ich finde viel, viel besser, so ganz cineastische Platten zu sehen,
Filme
halt auch zu sehen, was richtig Spaß macht. Also das macht mir dann Spaß zu spielen. Auch wenn das so, wenn man vielleicht, wenn eine der spielenden Fraktionen an so einem Tisch dann total im Nachteil halt ist.
Ja.
Also der Parteien halt sowas. Vielleicht. Weil es jetzt so ist, dass man in irgendeiner Senke startet und um einen drumherum sind irgendwelche Hausruinen oder was weiß ich was und du selber musst vielleicht in oder in irgendeinem Bombenkrater starten, weil das die Mission so hergibt. Ist mir scheißegal, es ist halt cineastisch, ne?
Ja.
Und das finde ich, sowas finde ich halt richtig stark, ne? Deswegen, also einfach, also ganz toll. Ich bin auch echt schwer begeistert.
Voll. Und boah, ja, gerade wo du sagst, dieses Acrylglas. Diese Acrylglas-Scheiße. Ich meine, es geht ja im Endeffekt darum, dass jeder für sich seine Nische im Hobby findet. Ne? Und es gibt bestimmt Leute, ja, genau. offensichtlich, sonst wird das ja nicht angeboten werden, Leute, die es total cool finden, mit Acrylglas durchsichtigem Gelände zu spielen. Für mich ist das also für mein Verständnis von Tabletop-Wargaming ist das ist Gelände für Leute, die Tabletop-Wargaming hassen eigentlich. Aber, ja gut. Ne?
Ich hasse das.
Ja, würde ich nicht, das spiele ich lieber nicht als auf sowas.
Ja, verstehe ich. Kann ich echt nachvollziehen. Ich hätte da auch gar keinen Anreiz. Also da wirklich, das ist, weiß ich nicht. Ich habe es auch in Berlin auf dem Event gemerkt, dass das, ja, dass dieser Spielgeist, sag ich mal, der da war, der war ein ganz toller halt. Ne? Es waren alle total flauschig miteinander, die waren alle mega cool drauf und so. Und alle waren wirklich da, das hast du richtig gemerkt, alle waren da, ausnahmslos, um eine tolle Zeit zu haben mit dem Tabletop-Hobby oder im Tabletop-Hobby, wie auch immer halt so. Ne?
Mhm.
Und das war auf jeden Fall garantiert, das war total geil. Ne? Und da waren halt Leute aus Italien, Dänemark, Irland, England, Deutschland halt. Und das war richtig toll. Also es war richtig ganz, ganz klasse. Ne? Und da war niemand, der irgendwie salty unterwegs war. So von wegen so, naja, hier so und so. Weiß ich nicht. Ne? Das war halt alles so richtig, das war richtig geil.
Hm.
Also man hat eine richtig schöne Zeit gehabt einfach. Das ist, ach ja, ey, ich komme schon wieder hier ins
Spiel. Mhm. Ja, freuen wir uns einfach auf die Recap-Folge. Nicht zu viel verraten, sonst.
Genau.
Ja,
genau.
Aber ich freue mich auch sehr drauf. Genau. Nee, aber ich freue mich da auch sehr drauf, weil ich habe die Fotos verfolgt die ganze Zeit und so und das sieht ja echt alles total super aus. So sieht das aus, wie ich es gerne hätte. wie
genau.
das Hobby immer aussieht.
Ganz genau.
Fantastico, um es mit den Worten von Giovanni Zarella zu sagen. So, was haben wir denn heute mitgebracht? Wir reden, wie ich es schon mal angekündigt habe, über einen der besten Kriege im Warhammer-Universum, einen wenig beachteten, weil es gibt super wenig Lore darüber, was es ja schon wieder zu einem ganz tollen Thema macht. Wir reden über die Rangdan-Xenozide. Ja, finde ich super und deswegen fängt der liebe Nils da einfach mal mit an.
Genau, ich muss dich direkt korrigieren. Es ist nicht der beste Krieg, sondern es sind drei der besten Kriege.
Das stimmt.
Ja, denn alle guten Dinge sind drei. Das klingt jetzt ein bisschen falsch, wenn man das so sagt, weil Krieg ist ja grundsätzlich scheiße.
Nee, außer in Warhammer.
Aber ja, da ist es interessant.
Ja, da ist es immer super.
Keine Ahnung.
Na, das ist ja mein Realitätsfluchtding. Ne? Ich habe jetzt auch immer wieder mit meiner Frau so ein bisschen was heißt Knies gehabt. Ne? Aber nee, das ist, wenn ich hier mit den Jungs mal eine Runde Airsoft spielen gehe, ne, dann ist immer so, ja, wie könnt ihr das nur machen? Das ist ja Kriegsspielen, wobei da draußen irgendwie so ganz da ganz schlimme Sachen gerade passieren, so, ne? Und ja, ich verstehe das, aber das eine hat für mich mit dem anderen gar nichts zu tun, weil das ist halt einfach nur ein bisschen Action-Spaß mit den Jungs und keiner tut sich weh und alle haben sich lieb und trinken danach eine Cola zusammen. Das ist ja der große Unterschied. Und so ist es bei Warhammer auch. Okay, da trinkt niemand eine Cola miteinander, aber für mich.
Wahrscheinlich
das
nicht.
Ist, ja, das ist halt einfach eine abstrakte Form der Realitätsflucht. Fertig.
Es sei denn, es läuft dann so wie bei Asterix und Obelix.
Ja.
bei den Briten, ne? Von wegen so, oh, wir hören auf, was ist los? Ja, wir haben jetzt Weekend.
Ja.
Wir machen am Montag weiter und so lange ist Pause. Naja. Genau. Reden wir über die wohl drei besten oder interessantesten Kriege in unserem allseits geliebten Warhammer-Universum.
Drei derer.
Genau. Drei derer auf jeden Fall. Genau, es gibt ja noch mehrere tolle Kriege. Das klingt so falsch einfach. Ihr wisst, was wir meinen, auf jeden Fall. So, aber jetzt mal
Butter bei
die Fische so. Ganz genau. Die Geschichte des Imperiums der Menschheit im Universum von Warhammer 40k, was wir alle lieben, mögen, schätzen, ist ja geprägt von zahllosen Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Das ist ja wirklich, ohne das wäre es ja ein bisschen langweilig, das wissen wir alle, denn es wird ja nichts passieren, außer Verwaltung oder sowas wahrscheinlich. Und wenn von den größten Krisen gesprochen wird, fällt halt natürlich immer, also bei uns ja sowieso der Badab-Krieg, alles was da drumherum so stattfindet. Dann haben wir noch Armageddon, Siege of Rex ist ja auf jeden Fall auch noch sehr erwähnenswert, wie ich finde, die Horus Heresy und sowas gibt's ja alles. Kennen wir alles, das sind ja auch alles ganz große, nennenswerte und extrem interessante Themen, Adressen, wie auch immer. Aber lange vor Horus, bevor Horus seine Rebellion begann, stand die Menschheit bereits ja schon mal am Rand ihrer vollständigen Vernichtung. Und das ist halt total geil. Also, natürlich nicht, aber es ist halt, du sagtest ja eben schon, aber schon, genau. Du sagtest ja eben schon, dass ja nicht so viel bekannt ist, aber das ist einer der Punkte, der halt bekannt ist. Das hat gleich so diesen Beigeschmack, so von wegen, oha. Bevor es überhaupt so richtig losging in dem Lore oder in der Lore, die wir halt alle kennen und mögen, hätte es schon fast nicht dazu, gar nicht erst dazu kommen können, weil Dinge passiert sind, über die wir heute reden. Und da holt es mich halt schon mal direkt ab, ne? Und diese Bedrohung ging von einer außerirdischen Macht aus, die halt als Rangda bezeichnet wurde. So, der Konflikt, der aus dieser Begegnung entstand, ging dann dementsprechend als Rangdan-Xenozide in die Geschichte ein. Es handelte sich um drei militärische Kampagnen gewaltigen Ausmaßes, die ungefähr zwischen 839 M30 und 890 M30 stattfanden und zu den verheerendsten Kriegen des gesamten großen Kreuzzugs zählen, denn da bewegen wir uns halt gerade. Ne? Die Rangdan-Xenozide nehmen in der imperialen Geschichtsschreibung eine besondere Stellung ein. Sie waren nicht nur außergewöhnlich verlustreich, sondern wurden später bewusst aus großen Teilen der offiziellen Historie entfernt. Ne? Also viele Aufzeichnungen wurden halt vernichtet, andere wurden wiederum versiegelt, weil es ein bisschen zu spicy gewesen wäre, dass überhaupt irgendjemand da Einsicht hätte bekommen sollen, vielmehr. Ne? Und die wenigen überlieferten Berichte sind halt sehr lückenhaft, widersprüchlich, wie so oft bei Warhammer, und oft stark von späteren Interpretationen geprägt. Und das haben wir ja auch in unserer echten Historie, in der Geschichtsschreibung, also dieses Thema mit späteren Interpretationen halt. Das ist ja halt auch eine ganz wilde Nummer, wenn jetzt zum Beispiel die Kirche im Mittelalter Dinge festgelegt hat, natürlich nur aus ihrer totalitären Sicht, sage ich jetzt mal, die halt natürlich genauso stimmen für alle die daran geglaubt haben, oder also alle Christen zum Beispiel in dem Fall. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Ne? Es gibt ja immer zwei Seiten mindestens. So. Naja. Aber gerade diese Geheimhaltung hat dazu geführt, dass die Rangdan-Xenozide bis heute als eines der größten ungelösten Mysterien der imperialen Vergangenheit gelten. Und ja. Da wird's so richtig interessant, finde ich.
Ja, und das ist halt auch interessant, weil die Geheimhaltungs-Vertuschungskampagne, sage ich jetzt mal, ne, das Damnatio Memoriae, das ist so allumfassend zu den Rangdan, dass wir heutzutage gar nichts mehr über die wissen, ne? Außer dass es halt diese Kriege wohl gegeben hat. Aber man weiß nichts über die, wie sahen die aus? Waren das Waren das Wesenheiten, die eher organisch sind? Sind die eher mechanisch oder vielleicht was dazwischen? Und oder haben die eine Kultur? Was haben die für eine, was für eine was für eine Kriegsführung haben die bevorzugt? Ne, da wissen wir also gar nichts. Außer.
Weißt du, woran ich zuerst gedacht habe?
Was denn?
Sorry, dass ich unterbreche, aber woran ich zuerst gedacht habe, sind diese, waren dann direkt diese Warp- Viecher, die halt ja, Warp kontrollieren oder den Warp mitkontrollieren können und sich aber auch ja, Menschen oder generell halt andere Lebensformen als Sklaven quasi halten können, die so parasitär mehr oder weniger steuern können. Wie hießen die nochmal?
Ja, irgendwas mit S, Slagaf oder irgendwie sowas. Diese Wurmmenschen. Lustigerweise werden die halt, auch die gibt's auch immer noch im Imperium, ne? Die werden vom Ordo Xenos gejagt bis zur vollständigen Ausrottung. Und da gibt es zumindest die Theorie, dass das eventuell dieses Volk, diese Rasse, ein letztes Überbleibsel der Rang dann ist. Oder der Rang da. Ja, weiß man aber nicht. Ne? Aber das ist halt auch, ne? Die Rang da, die werden beschrieben als zweierlei kämpfend, und zwar einmal irgendwie knochenfressend oder hirnfressend quasi. Und das haben wir bei diesen Wurmheinis, haben wir das auch, dass die halt menschliche Gehirne parasitär auffressen und auch dadurch Menschen lenken können. Und ja, kann sein, dass die noch miteinander zu tun haben. Man weiß es aber nicht genau. Ja, auch für jede Pen-Paper-Kampagne im Rahmen Deathwatch gute Gegner, diese Wurmheinis. Ja, auf jeden Fall ziemlich allumfassendes Auslöschungsgeschichtsdings um die Rang da drum herum. Kommen wir auch später nochmal gegen Ende hin. Es gibt nämlich eine weitere Theorie, was da passiert sein könnte, weil vielleicht hat es die auch gar nicht gegeben. Aber da kommen wir dann später zu. Kurzer Recap. Also, das Imperium befindet sich im großen Kreuzzug. Das heißt, wir haben... Die Menschheit hat diese Mad Max-artige Zeit des Age of Strife hinter sich gelassen. Die Einigungskriege auf Terra sind vollzogen worden. Ne? Unsere geliebte Erde ist vereint unter dem Imperator, der die Menschheit jetzt zu den Sternen bringt. Ne? Man hat sich seiner ehemaligen Fußtruppen der Thunder Warriors entledigt und die Astartes-Legionen rückerobern das Universum für die Menschheit. Das ist halt eine gewaltige Expansionsoffensive, und wir haben überall Planeten, wo noch Menschen leben, in verschiedenen, ich sag mal, Zuständen der geistigen könnte man so sagen, ne? Also bei manchen Planeten, da reicht es, ne? Astartes kommen dahin und man ergibt sich aus Angst, oder man sagt, oh geil, endlich wieder Menschen, wir sind doch nicht alleine, wir schließen uns an. Aber es gibt auch durchaus Planeten, die nach Jahrtausenden der Umnachtung, wie auch immer, die sich da Bahn bricht, sagen, nee, also wir haben hier unser eigenes Imperium, oder wir sind hier irgendwie ganz was anderes, wir haben uns mit irgendwelchen Aliens zusammengetan, und so weiter und so fort. Und manchmal geht's was schneller, manchmal geht's was langsamer, die halt wieder in die Compliance zu bringen. Und manchmal geht's ganz schnell, aber sobald das Imperium dann wieder weg ist, dann sagen die, ja, jetzt sind sie weg, jetzt können wir wieder unser eigenes Ding machen.
Und sagen, oh, sie sind weg, jetzt geht's wieder rund.
Genau. Im Rahmen dessen werden die Primarchen nach und nach wiedergefunden, und die Legionis Astartes werden mit ihren Primarchen vereint, was halt dazu führt, dass sich auch die Legionen einigermaßen mehr oder weniger verändern. Manche zum Guten, manche nicht unbedingt. Nach außen hin erscheint diese Zeit als eine Epoche des unaufhaltsamen Fortschritts, aber der Eindruck täuscht. Denn das junge Imperium ist halt keinesfalls gefestigt, wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Manchmal ist die Treue oder die neu gefundene Treue anhaltend, manchmal aber auch nicht. Abgesehen davon ist das Imperium einfach gigantisch groß, ne? Also Milchstraßen erstreckend und daher auch recht fragil. Grenzen sind relativ instabil, Nachschublinien sind oft überdehnt, wie man es halt so oft kennt aus Warhammer. Ja, viele wiederentdeckte Welten halt nur lose integriert. Darüber hinaus stößt man halt auf zahllose Xenos-Reiche, die natürlich auch einfach da existieren. Die halt mit und mit bekämpft werden und wo das Imperium nur irgendwie kann, werden die ausgelöscht. Ne? Also das Imperium stellt einen Alleinheitsanspruch an dieses Universum und die Xenos müssen weg. Hier und da funktioniert das ziemlich schnell. Also wir haben eine ganze Reihe von, also die wir auch teilweise jetzt nicht mehr kennen, andere kennen wir schon, von Xenos-Spezies, die halt einfach unwiederbringlich verschwinden. Ne? Manche sind halt auch friedlich, ne? Aber im Imperium der Menschheit geht das nicht, weil man ja immer wieder die Sicherheit nach außen hin muss absolut sein und da ist halt kein Platz für Zweifel. Ne? Aber da, wenn ja, wir halt
alles,
uns...
Alles, was man nicht kennt, ne?
Ja, das muss weg, ne? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und ja, aber wenn man sich halt Spezies anguckt, wie die Orks zum Beispiel, da ist ja auch kein Federlesen, dass das nicht funktioniert, ne? Mit einer freundlichen Nachbarschaft sozusagen. Mit anderen würde das wahrscheinlich schon funktionieren, ne? Also, was haben wir denn da? Ne? Die Yukaero zum Beispiel, die quasi ausgerottet werden, bis auf wenige, das hätte vielleicht funktioniert, ne?
Das hätte ganz bestimmt funktioniert, ne? Glaube ich. Also, die hätten ja auch die nötige Intelligenz und damit soziale Kompetenz mitgebracht, als dass man sich an einen Tisch setzen kann, würde ich jetzt mal so sagen. Und Xenos heißt ja nicht gleich nur Tyranniden und Orks halt so und oder irgendwelche anderen hau drauf Fraktionen, sondern das ist ja alles das, was in Anführungszeichen nicht menschlich ist.
So, ne? Genau. Und selbst bei dem Menschlichen ist man hier und da durchaus bereit, mit dem eisernen Besen durchzukehren.
Natürlich, ne? Das ist auf jeden Fall, ne?
Oder die Hut zum Beispiel, ne, sind ja auch eine recht prominente Spezies aus der Zeit, die dann einmal richtig hart auftreten und dann verschwinden die, glaube ich, auch wieder. Ne? Also hat man zumindest nichts mehr von gehört. Aber es wird halt versucht, hier und da in einem ziemlich guten Durchmarsch. Ne? Also das Imperium hat natürlich Stolpersteine, aber eigentlich marschieren die da ganz gut durch und räumen die Galaxis in unseren Quadranten ganz gut auf. Allerdings, ja, bis man dann auf die Rangda stößt.
Stürzt, genau.
Ja, über die Rangda stürzt.
So drüber hinweg stolpert, fast so, ne? Aber da müssen wir erstmal klären, wer die überhaupt dann so gewesen sind. Also wer die halt wirklich waren, das kann man ja schon so sagen. Also bewusst davon sprechen, meine ich. Und die genaue Natur der Rangda bleibt natürlich, also rein zufälligerweise natürlich bis heute unklar. Das macht dieses Geschmäckle nochmal ein bisschen stärker für mich so, dass das halt, aber gut, die Informationen sind ja auch lückenhaft und teilweise sind die auch versiegelt, bla und so, wer weiß. Ich vermute, da könnte noch mehr, das könnte noch weitaus mehr hergeben, aber muss man halt mal sehen. Was uns da unter Umständen vielleicht zukünftig erwartet, auf jeden Fall ist es so, dass halt nahezu alle präzisen biologischen und technologischen Daten vernichtet wurden oder zumindest in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise unter Verschluss gehalten werden halt so. Das darf halt nicht rauskommen, man kennt das alte Lied ja, aber die wenigen erhaltenen Hinweise beschreiben diese Spezies halt so, dass sie wirklich krass intelligent sind, also nicht nur so normal, keine Ahnung, also die sind schon überlegen, würde ich mal sagen. Und die haben halt große, also die zeugen halt von großer physischer Macht und erschreckender Technologie. Entwicklung. Also die haben richtig was vorzuweisen. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie da stehen und schmeißen einfach irgendwie Stein vor eine Höhlenwand und sagen, oh, knallt oder so. Und das ist schon eine ernsthafte Fraktion oder eine ernstzunehmende Fraktion, die da auf den Plan getreten ist. Und das werden wir auch jetzt später auch feststellen, wie ernst auf jeden Fall. Das ist, es ist wild und es hat mich ein bisschen erschreckt. Aber auf eine positiv schockierend interessierte Art und Weise, nenne ich das jetzt mal. Aber dazu später auf jeden Fall mehr. Mhm. Ihr Herrschaftsgebiet auf jeden Fall lag offenbar in den Halo-Sternen, also den abgelegenen düsteren Randregionen der Galaxis, die uns halt so bekannt ist. Mhm. Und diese Gebiete galten bereits damals als gefährlich und unerforscht. So. Dort existierten zahlreiche uralte Geheimnisse, vergessene Zivilisationen und Anomalien natürlich, die selbst das Imperium Miet, das wollten die nicht. Also die wussten schon so ein bisschen was und haben auch ganz genau gewusst, warum sie da nicht hingehen, zumindest haben sie es weiter vermutet, aber irgendwas wussten sie. Und es ist für mich immer vergleichbar mit den äußeren Reichen Lovecrafts. So, das kann man auch ganz gut so sagen. Das ist einfach so, dass das unendliche kosmische Nichts, was Terror birgt oder Horror.
Ja.
Oder beides besser gesagt halt, ne? Und uralte Wesenheiten, physische Grenzen, die Menschheit einfach nicht begreifen kann. Das findet außerhalb von unserem Horizont halt statt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, denken wir mal zum Beispiel, kleiner Auszug daran, ganz tolle Geschichte, die Farbe aus dem All, finde ich persönlich sehr, sehr empfehlenswert von Lovecraft.
Mhm. Gibt's auch einen geilen Film zu? Zwei sogar.
Ja, der ist richtig stark auf jeden Fall. Ja. Genau. Habe ich sogar mal im Kino gesehen, tatsächlich, mit Andy und Santa.
Mega.
Die Version mit Nicolas Cage, also sehr, sehr toll, auf jeden Fall, sehr lohnenswert. Und aber da wird es halt auch ganz gut, dieses Unbegreifbare wird dann beschrieben halt. Also wird auch ganz gut gezeigt in dieser Geschichte, also in der Originalgeschichte halt. Und das finde ich halt, also wenn man sich das nicht so richtig vorstellen kann, sollte man sich diese Geschichte mal durchlesen oder auch anhören. Die gibt es auch als Hörbuch, glaube ich. Sehr lohnenswert.
Ja. Ist auf Spotify. Hat man
ungefähr eine Ahnung davon, ne? Würde ich mal sagen. Von diesem, was kann man begreifen, was kann man nicht begreifen und was für ein Wahnsinn oder ja potenzieller Wahnsinn damit drinsteckt und einfach dieses, dass die Leute einfach verrückt werden quasi sowas. Und deswegen wird es gemieden, alles gut, ne? Und die Rangda sollen biologische und neurologische Kontrolltechnologien beherrscht haben, mit denen sie andere Lebensformen versklaven konnten. So, besonders erschreckend war ihre Fähigkeit, menschliche Bevölkerungen zu kontrollieren und als willenloses oder als willenlose Werkzeuge in ihren Kriegszügen einsetzen zu können. Ne? Einige Berichte deuten sogar darauf hin, dass ihre Technologien in Teilen auf biomechanischen Prinzipien basierten, wodurch sie gleichzeitig organisch und maschinell wirkten. Also beides. Da hat man hatte ich so einen ganz leichten Einschlag von HR Giga. So organisch, maschinell, man weiß nicht, Fisch, Fleisch, was da los und so. Und also auch da, ich habe direkt Bilder halt im Kopf, ne? Also das ist schon wirklich sehr interessant, finde ich. Und andere Quellen beschreiben sie als monströse, hochgewachsene Wesen von erschreckender Intelligenz und Grausamkeit, ne? Auch da gibt es Parallelen auf jeden Fall, die man vielleicht kennt oder die einem vielleicht bekannt vorkommen könnten. Und aber was genau davon wahr ist, lässt sich heute nicht mehr so eindeutig feststellen. Aber ihr hört schon oder ihr merkt schon, das bietet, diese Fraktion, diese Xenos-Fraktion, die bietet eine ganze Menge Raum für Eigeninterpretation, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise, wie ich finde. Das ist schon eine ganz schöne Sache,
die da gemacht wurde. Auf jeden Fall. Ich finde es super. Also ich bin ja auch großer H.P. Lovecraft-Fan und finde Cthulhu Mythos super und Cosmic Horror finde ich immer super. Das passt sehr, sehr gut in Warhammer rein. Fehlt mir auch so ein bisschen bei den spielbaren Fraktionen, dass du da halt ja, dass du da halt irgendwie irgendwas bei hast, was halt eben nicht humanoid ist oder so alienmäßig, sondern halt irgendwas, was man halt, ja, wahrscheinlich auch sehr schwer darzustellen irgendwie, ne? Aber dass du halt da irgendwie so, ja, diesen Aspekt da auch mal irgendwie hast. Vielleicht kommt das ja mal irgendwann. Ja, so, und so kommt es, dass im Jahr 839 M30 die Welt Advex Mors von den imperialen Expeditionsstreitkräften angefahren wird. Und dort stößt man halt auf eine feindliche Präsenz. Und das ist das erste Mal, dass das Imperium auf die Rangda stößt. Und ja, anfangs hält man das halt für eine recht lokale Kiste. Und so wird halt die erste Legion der Space Marines, die Dark Angels, die zu der Zeit die mit Abstand größte Legion ist, ne? Also Lionel Johnson gehört auch zu den absoluten Lieblingssöhnen seines Vaters, ne? Ist ein, über den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Kann das sein? Generell noch nicht so richtig über Dark Angels, nee, oder?
Nee, glaube nicht. Nee.
Nein. Also Lionel Johnson ist der wiedervereinte, also der Primarch der Dark Angels, schon mit seiner Legion wiedervereint zu dem Zeitpunkt. Und der ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Ne? Der ist ein Organisationsgenie wie Gilliman, aber halt auch ein super kalter, effektiver Taktiker im Krieg, der halt auch bereit ist, einfach alles in die Waagschale zu werfen und immer durchzuziehen, um halt die Ziele des Imperiums halt zu erreichen. So, und ja, die Dark Angels finden diesen Planeten und fangen halt an, erstmal ihre Feldzugroutine abzuspielen, so wie man es halt gewöhnt ist, ne? Aber
kann ich da ganz kurz was zu sagen?
Hau raus.
Ich habe nebenbei mal ein bisschen nachgeguckt, weil ich musste eben so ein bisschen schmunzeln bei dem Planetennamen, weil Mors, und ich dachte mir so, Mors ist halt, also kann auch umgangssprachlich quasi ein Begriff für Arsch sein.
Ja, bei euch, ne?
Genau. Und da dachte ich mir so, okay, was, also irgendwas mit Arsch. Also irgendwie ist man, vielleicht ist man ja irgendwie am Arsch, wenn man diesen Planeten besucht. Vielleicht.
Ja.
So, jetzt, also ich liege gar nicht so falsch. Es ist natürlich wieder dieses Advex Mors, das ist natürlich wieder dieses pseudo-lateinische Warhammer-Gedöns. Das hört man ja schon so ein bisschen raus, so auf jeden Fall. Jetzt ist es halt aber so, dass Mors laut einer Suchmaschine mit bunten Buchstaben, die man im Internet findet, sagt, dass Mors ein echtes lateinisches Wort ist und ist Tod es? Bedeutet.
Genau.
Hat was mit Arsch zu tun, auf jeden Fall. So. Und Advex, das ist kein klassisches lateinisches Wort, wirkt aber wie eine Ableitung von Adveho. Und Adveho, wenn man das ausspricht, ich bin jetzt natürlich nicht bewandert auf dem Gebiet, aber wenn man es so ausspricht, dann bedeutet das auf jeden Fall so viel wie transportieren oder heranbringen.
So. Aha.
Und das könnte man dann halt so sinngemäß ableiten. Advex Mors steht für der den Tod bringt, herbeigeführter Tod oder Träger des Todes oder der Tod naht. Und jetzt dachte ich mir, okay, gut, wie dumm ist die Legion des Löwen, wenn die sagen, ja, das klingt nach einem guten Plan, dass wir jetzt dahin fahren. Lass uns mal so Richtung, keine Ahnung, wie heißt der Planet? Schlachthaus 4? Geil.
Ja.
Da schon passieren.
Den hatten wir auch. Aber wer weiß, vielleicht wird der Planet ja auch erst danach so benannt, ne? So, hier haben wir so richtig in die Scheiße gegriffen.
Ja. So, ich fand's interessant.
So. Vielen Dank dafür. Finde ich ja immer gut, wenn wir auch neben Lore generell noch bilden. Das gern geschehen da draußen an den
unser Pseudo-Bildungsauftrag.
Ja, also, und in die Scheiße wurde gegriffen, denn innerhalb von nur 4 Monaten verlieren die Dark Angels etwa 5000 Space Marines, was für diese Zeit unerhört ist, ne? Also, wir wissen ja alle, Space Marines sind einfach krass und auch wenn die hier und da auf Widerstand stoßen, ist das, wie gesagt, eigentlich für die ganzen Legiones Astartes ein ziemlicher Durchmarsch, ne? Aber 5000. Trotz dieser doch hohen Verluste gelingt es denen, den Planeten Advex Mors zu verheeren. Der Planet wird im Rahmen dessen vollkommen entvölkert. Die komplette Region wird zu einer Verbotszone erklärt und nur eine Garnison der Dark Angels bleibt zurück, so ein bisschen so als Vorposten und Ausguck, falls es den Rang da doch ja in den Kopf kommt, irgendwie zurückzukehren. Das wurde jetzt zuerst mal als bedeutender Sieg über einen sehr, sehr starken Feind gefeiert, aber bald stellt sich heraus, dass es halt auch für die Rang da nur ein unbedeutender Außenposten gewesen ist, denn die waren nicht besiegt, nein, sondern nur aus der Ecke da vertrieben und jetzt wurde das da eine Macht von außerhalb auf das Imperium aufmerksam, wo sich eigentlich das Imperium hätte wünschen sollen, dass man da niemals aufeinander gestoßen ist und so kommt es zum zweiten Rang da Xenozid.
Genau. Und zwar ging der los im Jahre des Imperators 862 M30. Da begann der zweite und weitaus verheerendere Krieg. Der war noch ein bisschen doller als der erste, könnt ihr euch ja schon vorstellen. Die Rangdar kehrten mit einer gewaltigen Invasionsflotte zurück. Tausende Kriegsschiffe und zahlreiche Kriegsmonde fielen über den nördlichen Rand des Imperiums her. Die Verteidigungsflotten der jungen menschlichen Kolonien wurden nahezu ausgelöscht. Planetare Garnisonen brachen zusammen. Millionen Menschen gerieten unter die Kontrolle der Rangdar oder wurden getötet. Also auch da natürlich geil, direkt die potenziell erlittenen Verluste der Rangdar wurden gleich wieder aufgefüllt oder angeglichen zumindest, schätze ich zumindest mal, mit ihrer Technologie. Und die Geschwindigkeit und Brutalität dieses Angriffes brachte das Imperium an den Rand des Zusammenbruchs. Also es wäre fast so gewesen, wie wir eingangs schon erwähnt haben, dass es zu allen weiteren Dingen dann gar nicht so hätte kommen können. Und nur durch das Eingreifen mehrerer Space Marine Legionen konnte der Vormarsch zunächst verlangsamt werden.
Ja, also um da mal ganz kurz, darf ich da kurz was zu sagen?
Ja, bitte.
Man merkt halt, ne, also am Anfang sind es halt die Dark Angels, die werden halt mit der Zeit noch unterstützt von den World Eaters. Da haben wir auch von einem World Eater, der, ich meine, das ist ein Captain, der ist dann auch später der erste World Eater, der in einen Contemptor gesteckt wird. Da haben wir, und der wird halt durch so psionische Attacken, kriegt er seinen Körper da komplett pulverisiert quasi. Und dann die Death Guard, gefolgt von den Space Wolves. Also da haben wir jetzt auch schon 4 richtige Big Hitter sozusagen, die da reingeschmissen werden. Und wir haben auch aus den Berichten eines Death Guard Schiffes, was sich mit den Rangdan da, mit einem Großkampfschiff der Rangdar gekloppt hat, den Bericht, dass das Schiff irgendwie aufgebläht und irgendwie gerippt wirkte. Das klingt für mich jetzt irgendwie schon nach so Giga-Alien-Gedöns. Und und die schaffen es halt, das Schiff zu boarden. Und da haben wir dann auch den Bericht, dass die, also das geht, die kloppen sich da so durch, werden aber selber, also geraten die da an den Rand der Zerstörung im Kampf gegen eine Makrobestie im Innern des Schiffes. Was auch immer das jetzt bedeutet, ne? Also Makrobestie, das scheint irgendein Riesenviech gewesen zu sein. Aber ja, auch da wieder, wie es jetzt aussieht, was das kann, was es tut, wir wissen es nicht.
Pass auf, nachher war es das Schiff einfach selber quasi.
Möglich? Möglich?
Könnte ich mir vorstellen, wenn man das so hört. So, dass da irgend so ein verwachsener Xenos, Dämon, Warp, bla, irgendwas. Also, dass das einfach quasi das vermeintliche Schiff kein Schiff war, sondern mehr wie, also, dass da so ein Tyranniden-Klopper
ja,
gewesen
kann
ist.
Sein.
Also, so vom Ding her. Also, quasi ein lebender Organismus, mehr oder weniger. Oder zu teilen zumindest.
Ja.
So, genau. Eine entscheidende Rolle, um da wieder zurückzukommen, spielte die Verteidigung der Schmiedewelt Xana 2. Und Xana 2, das war halt rein zufälligerweise ein strategisch bedeutendes Zentrum der Waffenproduktion des Mechanikums. Also wer hätte es anders denken können? Ne? Und wäre diese Welt gefallen, hätte das die imperiale Kriegsfähigkeit halt schwer beeinträchtigt. Die wären halt nicht mehr so, die hätten nicht mehr so moderat unterwegs sein können auf jeden Fall. Und über 8 Monate hinweg hielten kombinierte Streitkräfte gegen die Rangda stand. Die Verluste waren enorm. Tausende Space Marines und hunderttausende Mechanikum-Diener starben in den Kämpfen. Und erst das Eingreifen der Dark Angels und der Death Guard brach halt so die Belagerung. Ne? Also du sagtest ja eben auch schon, Big Hitter sind halt am Start und die konnten da noch gut was reißen. Das war auch eine ganz ordentliche Sache. Und Xana 2 wurde damit halt zum Wendepunkt des Krieges, so vorerst auf jeden Fall.
Ja.
Genau.
Xana 2, Wendepunkt, damit beginnt das Imperium Raum zu gewinnen. Ne? Also bis dahin haben die echt nur aufs Maul bekommen, komplett überwältigt von diesen Cosmic Horror Feinden und jetzt geht's in die andere Richtung. Aber halt alles andere als irgendwie entspannter Spaziergang an einem Mittwochmorgen, denn jetzt kommen halt einfach 20 Jahre härtester Vernichtungskrieg gegen einen übermächtigen Feind. also etwas, was es zu der Zeit noch nicht gegeben hat und erst in seiner Größe an Vernichtungen und auch Verlusten für beide Seiten gegen Ende der Horus-Heresie auf die Menschheit Zukunft. Die Kämpfe erstrecken sich über weite Teile der Halo-Stars. Mindestens 19 bewohnte Sternensysteme werden vollständig verwüstet. Millionen Soldaten sterben. Auf dem Höhepunkt des Konflikts haben wir bis zu 300.000 tote Astartes. Also kompletter Irrsinn, ne?
Das ist echt krass.
Wir haben alleine 50.000 Tote auf Seiten der Dark Angels, die zu dem Zeitpunkt noch die größte Legion waren. Und damit treten die halt auch, da gehen wir gleich nochmal ein, treten die halt auch von ihrer Vorreiterposition ab oder zurück und werden dann durch zwei andere Legionen einigermaßen ersetzt. Ach nee, Entschuldigung, es sind insgesamt 80.000 Astartes-Tote, 300.000 Space Marines im Einsatz und davon 50.000 Verluste nur bei den Dark Angels. Wie gesagt, solche Verluste sind für das Imperium eine absolute Katastrophe und ein Schock und wird halt erst im späteren Verlauf der Horus Heresy wieder mit vergleichbaren Zahlen bedient.
Genau. Und die Rolle der Dark Angels und Leinöl-Jonas.
Leinöl-Jonas finde ich gut.
Oder? War mir gerade so nach, keine Ahnung. Nein,
Leinöl-Jonas, guter Freund von Tomaten-Markus.
Natürlich. Wer kennt die beiden nicht? Ne? Das dynamische Duo. So, die Dark Angels trugen halt den Hauptteil der Kämpfe aus oder haben die halt diese Hauptlast tragen müssen vorerst. Unter ihrem Primarchen Lionel Johnson entwickelten sie eine Form der Kriegsführung, die kompromisslos auf totale Vernichtung ausgerichtet war. Und das ist natürlich auch ganz passend so, denn Leinöl-Jonas galt als einer der gefährlichsten Strategen unter den Primarchen. Er war jetzt nicht so der charismatische Feldherr, so wie Horus oder Ja, der, also das Verwaltungsgenie wie, wie hier Roboter Gorillamann von den Ultramarines oder so. Und es hat ja jeder so seinen, seine Charakterzüge, seine Wesenszüge. Und Lionel Johnson war natürlich echt krass unterwegs halt, ne? Weil seine Stärke lag halt in kalter Präzision, unerbittlicher Logik und der absoluten Bereitschaft, jeden. Das sollte vielleicht mal unterstrichen werden, finde ich auch recht atmosphärisch für diesen Charakter, jeden notwendigen Schritt zur Vernichtung des Feindes zu gehen. Also kein Rücksicht auf Verluste, Hauptsache rein da. Und gegen die Rangda war genau das, also genau diese Härte war halt der Weg. Das war halt notwendig, das musste schon sein. Woanders hat man da halt keine Möglichkeit gesehen, keine Chance gesehen, dem, dem Ganzen, also diesem Feind beizukommen. Und dies führte später dazu, dass die Ultramarines, du hast es ja eben schon kurz erwähnt, also die Ultramarines haben halt die erste Legion als größte Space Marine Legion abgelöst. So,
ja.
Da wurde der Staffelstab einmal weitergegeben. So, ne? Und natürlich hat es auch noch andere Gründe, warum die halt so groß geworden sind oder noch größer geworden sind. Gar keine Frage, aber es war jetzt auch natürlich ein interessant, ich sage jetzt bewusst nicht glücklicher Zufall, aber ein interessanter Zufall auf jeden Fall, dass, dass das auch noch ein großer Punkt gewesen ist.
Ja. Und ja, also wir haben diese gigantischen Verluste und das Imperium merkt halt, okay, wir schlagen hier zurück, aber wir kämpfen ja so ein bisschen auf verlorenen Posten. Wir kommen nicht voran, im Gegenteil. Und das führt dazu, dass der Imperator selber erkennt, okay, ich muss hier eingreifen, sonst haben wir hier echt ein Problem. Und da passiert halt was Krasses. Und zwar der Imperator merkt halt, okay, mit, ich sag mal, in Anführungszeichen, regulären Waffen und Vorgehen kommen wir hier nicht weiter. Ich muss hier jetzt was ganz Krasses machen. Und so begibt er sich auf den Mars und öffnet die, das Labyrinth der Nacht. Wie heißt das? Labyrinthus Noctis oder sowas. Und ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube schon, ne? Als wir denn damals über die, über das Mechanikum geredet haben. Auf jeden Fall, wer sich erinnert. Es gibt auf dem Mars, gibt es eine entvölkerte Region, wo sich halt auch das Mechanikum nicht wirklich hintraut, bis auf zwei. Und zwar einmal ist es so eine Art, es ist ein uralter Magos, der da wohnt und ein, ja, so ein vercyborgtes Kind. Und die bewachen da, beziehungsweise betreuen etwas, was da verborgen ist. Und zwar in diesem Labyrinth der Macht liegt ein K'tan, den der Imperator dort gebunden hat. Und zwar ist es der Void Dragon. Aber auch da wieder, wir wissen nicht genau, was es jetzt ist. Es gibt ein Modell dafür, das ist, ne, und es gibt ein bisschen Artwork von diesem K'tan Shard. Aber was der jetzt wirklich ist, weiß man nicht. In der Folge um den frühen großen Kreuzzug, meine ich, haben wir mal darüber gesprochen, dass man davon ausgehen kann, in der Warhammer-Geschichtsschreibung, dass die Geschichte vom heiligen Georg, der gegen den Drachen kämpft, dass das im Prinzip der Imperator ist, der den Void Dragon bindet. Ja, wie es dazu führt, ob das jetzt wirklich ein Drache ist oder halt irgendwas anderes, weiß man nicht. Ne? Wer weiß, vielleicht kommt der Imperator auf einem Drachen da angeritten, auf wie hieß er jetzt? Hier in die Halo Stars und schickt dann mit Feuerodem da die Rangda irgendwie zur Hölle. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es.
Ja, aber geil.
Ja, wäre der Hammer. Auf jeden Fall ist es krass genug gewesen, dass der mächtigste Psioniker in diesem Universum es für nötig gesehen hat, eine uralte Macht zu befreien und danach auch wieder zu binden. Wer weiß, was er dem versprochen hat, um diese diese Gefahr der Rang da halt irgendwie den Einhalt zu gebieten und nicht nur das, sondern halt auch noch auszulöschen, wenn es irgendwie geht, ne? Und das ist halt der große Wendepunkt in diesem in diesem Krieg, dem zweiten Rangland Xenozid. Und nach dem Ereignis bricht halt auch die Offensive der Rangler und das Imperium kann endgültig damit anfangen, diese furchtbaren Xenos auszurotten.
Genau. Denn nach dem Krieg ist ja vor dem Krieg und es gibt ja selten irgendwie, also der Stab wird ja einfach nur weitergereicht, beziehungsweise es geht ja immer weiter, ne? Und es reicht ja nicht einfach nur, dass die Offensive der Rangler zusammengebrochen ist, dass sie halt quasi durch waren. Man hätte ja gucken können, vielleicht verziehen die sich ja, was weiß ich was. Nein, das natürlich nicht. Man muss natürlich eine biologische Säuberung anordnen, was auch sonst. Also alles andere würde gar keinen Sinn machen. Und nach dem militärischen Sieg begann eine Phase systematischer Säuberung. Alle Welten, die als von den Rangler beeinflusst und kontaminiert galten, wurden halt vernichtet. Dabei machte das Imperium keinen Unterschied zwischen feindlichen und, also ist auch toll beschrieben auf jeden Fall, feindlichen und menschlichen Bevölkerungen. So. Mhm. Das geht natürlich beides. Kennt man ganz genau, ne? Ganze Sektoren wurden halt ausgelöscht, ne? So, und diese Maßnahmen zeigen, dass das Imperium bereits zu dieser frühen Zeit bereit war, extreme Opfer zu erbringen, um eine Bedrohung vermeintlich, wohlgemerkt, vollständig zu beseitigen, weil man weiß ja nicht immer, wie vollständig war denn jetzt die Vollständigkeit. So, hat man denn da selber so den Überblick? Man weiß es nicht, ne? Hier zeigt sich aber bereits die spätere Logik des 41. Jahrtausends. Totale Sicherheit um jeden Preis. Und totale Sicherheit um jeden Preis. Ich habe es ja eben schon gesagt, nach dem Krieg ist vor dem Krieg, ne? Und es gibt natürlich eine dritte Runde. Natürlich, nicht nur zwei.
Ja, man denkt sich nämlich bis dahin, okay, jetzt haben wir die hier aus dem unserem Herrschaftsbereich vertrieben und geschlagen und wahrscheinlich sind sie alle weg. Aber in den 890er Jahren des 30. Millenniums werden einzelne wilde überlebende Zeit. Rang... Wie bitte?
Wilde Zeit.
Ja. die waren super, die 90er.
Ja, ja. Total.
Nicht für die werden... Länder. Für die nicht so geil. Endzeit ein bisschen. Denn da werden überlebende Rangler-Stellungen dann doch nochmal entdeckt. Was dann Imperium zu etwas wildem mit den Armen flattern führt und sofort eine Streitmacht mobilisiert wird, um diese überlebenden Stellungen endgültig zu tilgen. Der finale Feldzug wird von den Dark Angels und den Space Wolves unter der Führung von Leman Russ durchgeführt und ist aber weniger ein Krieg, sondern mehr als eine systematische Ausrottung der letzten Rangdan. Ob die in der Zeit nicht mehr, keine Ahnung, ne? Wie gesagt, man weiß es ja nicht, ob die haben die so ein Hive-Mind oder sowas und sind deswegen auch so geschwächt. Da ist auf jeden Fall nicht mehr viel Gegenwehr. Und so ist die Kiste relativ schnell gegessen. Ne? Rangler-Welten werden aus dem Orbit bombardiert und anschließend am Boden vollständig gesäubert. Keine Überlebenden nirgendwo. Innerhalb eines einzigen terranischen Jahres werden die verbliebenen Rangler offiziell als ausgelöscht betitelt.
Das ist krass. Das ist krass. Aber da, also das war dann die Säuberung 1.2 nochmal. Da muss ja nochmal angesetzt werden. Und natürlich gibt es aber auch Widersprüche halt in den Quellen. Und die Berichte über den dritten Krieg widersprechen sich teils erheblich, denn einige Quellen schildern ihn als kurzen Vernichtungsfeldzug. Andere sprechen von einer langjährigen Kampagne mit zehntausenden weiteren Verlusten unter den Dark Angels. Würde mich auch nicht zwingend wundern, weil es war ja auch nur die Rede von Stellungen. So, also dass halt noch Stellungen entdeckt wurden, aber wie groß diese Stellungen sind, das kann ja von bis sein. Das kann ja von, keine Ahnung, kleine Bretterbude bis riesengroße Bunker-Verteidigungskomplexe sein. Das kann ja alles möglich sein. Weil wir wissen die haben ja Zugriff oder theoretischen Zugriff auf alles Mögliche durch ihr Mind-Control-Ding. Also, warum auch nicht? Naja, aber wiederum andere behaupten, ganze von Rangler beeinflusste menschliche Welten seien im Rahmen von Exterminatus-Aktionen halt ausgelöscht worden. Diese Widersprüche sind vermutlich das Ergebnis ja, gezielter Manipulation und Zensur halt, ne? Dass halt dann so viel gestreut wird, dass man gar nicht mehr weiß, wo unten und oben ist. Und dann lässt man den Bums sowieso liegen, so nach dem Motto halt. Ne?
Also
man,
ja. Wo halt wir bei dem.
Der Geschichte unter.
Ja, total. Wo wir bei dem Ergebnis gezielter Manipulation und Zensur sind, denn ja, wo manipuliert wird und zensiert zu der Zeit, da ist auch die Alpha Legion nicht weit. Denn ja, es gibt ein paar Ungereimtheiten. Ne? Zum einen gibt es Berichte, die davon erzählen, dass ein Kommandeur irgendwo auftritt mit seinen Space Marines, der bis dahin noch nicht großartig in Erscheinung getreten ist und sich den Dark Angels anbietet als Hilfe und er nennt sich selber Alpharius. Ob es jetzt, ne, welcher Alpharius es jetzt ist, das weiß man nicht, aber er ist in irgendeiner Form da. Ich denke, das hängt das damit zusammen, dass, nee, möglich, aber denn es existieren auch Hinweise, dass die 2. und 9. Legion an den Rangdan-Kriegen beteiligt waren. So, und jetzt wird's nämlich wild. Also, OGs wissen. Haben wir da eigentlich schon mal eine Folge zu gemacht? Explizit. Noch nicht so richtig, ne?
Ich glaube nicht, ne.
Könnte man mal machen. Also, wir haben 2 Legionen. Die Verlorenen und die Verdammten. 2. und 9. Die sind, eigentlich waren es ursprünglich ja 20 Space Marine Legionen. Stand jetzt sind es nur noch 18. Warum nur noch 18? Wir haben da 2 Legionen, die in also irgendeiner die Form.
Hä? Die 2. und die 11.?
Rede ich da jetzt Unsinn? 11., Entschuldigung. Kann ich selber keine lateinischen Zahlen mehr lesen. Meine Fresse. Die 2. und die 11., Gottes Willen. XI, nicht IX. Und der Malkador. Welche ist die 9?
Der 9. Legion. Ich hab doch hier irgendwo.
Boah, wie schlecht.
Richtig schlecht. Blood Angels.
Oh Gott. Wundervoll. Ja, gut, die kleine Legion kann man mal vergessen. Ist nicht schlimm.
Ja, hast recht, die sind ja mehr eine Randnotiz gewesen. So. Außer für Leute, die seit der 2. Edition mit dabei sind. Aber ist alles in
Ordnung. Ja, reden wir nicht drüber. Anderes Thema, andermal. ja, also die 2. und die 11. Legion. Malkador de Sigilit hat ja seinen Thron, wo die auf den Armen ruhen, sind zwei Schädel, ja. Die 2, einer prangt eine 2 und auf der anderen eine 11. Und wir wissen, dass diese Legionen in irgendeiner Form weg sind. Da wird nicht drüber geredet, ne? Also da wird so sehr nicht drüber geredet, dass Horus gebitchslappt wird, psychisch, ne, psionisch, als er darüber reden will in dem Roman. Oh Gott, welcher war das? Wo die auf diesem geilen Dschungelplaneten sind mit den Neidhäusern. Wie hießen denn noch? Molech. Ha, so. Ne? Also, ne, da ist Horus richtig angepisst und kriegt dann von Malkador eine mit der psionischen Kelle. So, von, halt die Fresse. Wird nicht weiter geredet, ne? Ganz furchtbar. So. Und wir wissen, dass zumindest eine dieser Legionen von den Space Wolves ausgelöscht wurde. Was genau da so passiert ist, weiß man nicht. Aber die werden in irgendeiner Form mit diesem Rangdan-Xenozid zu tun haben. Ob die jetzt umgedreht wurden durch dieses Mind-Control-Ding und der Krieg deswegen so krass geworden ist, weil es das erste Mal ist, dass Astartes gegen Astartes kämpfen, ne? Oder ob die Rangdan vielleicht überhaupt nicht erfunden, gar nicht gegeben hat, sondern dass die erfunden wurden, um davon abzulenken, dass das Imperium zu der Zeit einen gigantischen Bürgerkrieg in diesem Teil des Universums gegen seine eigenen Astartes-Legionen geführt hat. Man weiß es nicht. Aber da ist noch einiges im Dunkeln. Ich hoffe, das wird nie so richtig aufgeklärt. Nur noch hier und da mit so ein paar Lore-Bits und Nibbles irgendwie mal angereichert. Aber ja, finde ich, ist eine richtig coole Geschichte. Das sind so die Sachen, wo ich Warhammer Lore wirklich liebe, wenn man immer wieder mal irgendwie sowas durchliest und sieht, ah ja, krass, ach, das ist da passiert. Molech, sehr guter Roman, kann ich empfehlen.
Auf jeden Fall. So, dann hätten wir noch die Bedeutung der Xenozide, oder?
Mhm.
Ne? Und die Rangnarren Xenozide zeigen halt, wie knapp das Imperium bereits in seiner frühen Phase seiner vollständigen oder nahezu vollständigen Vernichtung entgangen ist. Und sie offenbaren die enorme Bedrohung durch unbekannte Xenos-Mächte, in Anführungszeichen, weil ich finde deine Theorie, finde ich halt sehr, sehr stark. Da sehe ich auf jeden Fall eine ganze Menge Fleisch hinter.
Mhm.
Sie zeigen die Dark Angels auf dem Höhepunkt ihrer militärischen Macht und sie verdeutlichen, dass das Imperium schon lange vor der Horus Heresy bereit war, unvorstellbare Grausamkeiten zu begehen, um sein Überleben sichern zu können, also sicherstellen zu können. Und gerade weil so vieles über diese Kriege im Dunkeln liegt, gehören sie bis heute zu den faszinierendsten und unheimlichsten Mysterien der gesamten Geschichte dieser gesamten Lore halt, finde ich. Und vielleicht wurden die Rangnarren vollständig ausgelöscht. Vielleicht existieren irgendwo in den unerforschten Tiefen der Halo-Sterne aber auch noch Überlebende. Man weiß es ja nicht. Und vielleicht bewahren die Dark Angels ihr geheimes Wissen nicht aus historischem Interesse, sondern weil sie wissen, dass diese Bedrohung eines Tages zurückkehren könnte. Und auch da möchte ich gerne absehen von dieser Xenos-Theorie und vielleicht eher dazu hingehen, dass es vielleicht doch diese zwei Legionen sind oder sein könnten. Denn wenn wir wissen, oder wir wissen ja, ist ja belegt, dass halt eine der beiden Legionen von den Space Wars ausgelöscht wurden. Und wir wissen ja natürlich auch, dass halt die Legion des Löwen natürlich auch die Charakteristika des Löwen halt vertreten hat und übernommen hat oder mit an den Tag gelegt hat. Und wenn das Ziel einfach ist oder die Agenda quasi ist, keine Rücksicht auf Verluste und konsequenzlos rein da. Mit diesen enormen Verlusten könnte ich mir vorstellen, dass die Dark Angels die andere Legion halt gekillt haben.
So. Ja.
Oder zumindest so ins orbitale Nirvana gebombt haben, dass sie auf jeden Fall erstmal pausieren müssen. Vielleicht kommen die ja irgendwann wieder. Ich würde es total geil finden. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren vielleicht wissen, wenn ihr Bock habt, wie ihr dazu steht. Ich finde das halt total toll. Ich vertrete natürlich auch deinen Standpunkt nahezu 100%, würde ich mal gerne sagen, mein lieber Dennis. Ich möchte auch nicht, dass das so genau alles aufgeklärt wird, aber so ein paar Snippets noch mehr. Ich fände es halt schon ganz geil. Meinetwegen auch mit dieser Xenos-Rasse, dass es die gegeben hat, aber dass die vielleicht der Auslöser dafür gewesen ist, dass halt zwei Space Marine Legionen halt gefallen sind. So, das wäre natürlich schon ganz cool.
Fänd ich gut. Ich meine, wir sehen ja, dass GW jetzt irgendwie, ja, es ist wohl so, mit und mit werden sämtliche Primarchen in irgendeiner Form zurückkommen, zumindest die, die man noch zurückbringen kann, aber GW wäre nicht GW, wenn die nicht auch irgendwie ein Mittel und Wege finden würden, irgendwie Sanguinius nochmal wieder aufstehen zu lassen. Fänd ich schade, aber naja, im Rahmen dessen kommen wenigstens immer wieder mal auch so Snippets über sowas dann mit raus. Ne? Ich muss ja auch mal ins neue Bud-Up-Lore einlesen, da ist ja auch so ein bisschen was gekommen. Finde ich ja auch ganz geil. Da freut's mich auf jeden Fall. Ja. Und wir haben ja noch die Folge über Mortarion in den Startlöchern stehen. Dann würde ich doch einfach sagen, machen wir danach, weil wir haben noch nie über Dark Angels gesprochen. Reden wir mal über Dark Angels.
Das fände ich cool, auf jeden Fall.
Ja, laden wir uns den lieben Lukas noch ein.
Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir Skriptor Peter ranholen, auf jeden Fall. Das ist ja ein Muss. Das ist ein Pflichttermin. Ja,
wer ist denn dieser Skriptor Peter? Oder meinst du Senex Antikus?
Er hat sich ja wieder umbenannt.
Heißt er wieder Skriptor Peter?
Er heißt wieder, er ist OG. Er ist back to the roots. Oh, er ist wieder am Start. Skriptor Peter ist wieder
sehr
da.
Sehr gut. Ja, ich war mir immer zu aufwendig dann irgendwie. Ich habe immer noch, wenn ich ihm was schreiben wollte, dann habe ich da in den Suchbereich Skriptor Peter geschrieben. Und dann so, heißt er jetzt. Raider heißt wieder Twix oder andersrum.
Genau. Aber ich finde, Skriptor Peter ist einfach die Macht. Das ist einfach,
ist so.
Der Name ist, er bräuchte eigentlich so ein richtig schön gestaltetes Namensschild, so ein ganz massives, vielleicht so ein Stein oder so, für einen Schreibtisch. Ja. Wo das draufsteht. Also so viel Gewicht hat das für mich. Der Name ist einfach geil. Ich finde ihn richtig stark.
Ja, so habe ich ihn kennen und lieben gelernt und ich hasse Veränderungen, was sowas angeht. Ich bin ja schon überfordert, wenn Leute auf Instagram ihren Avatar wechseln, weißt du? Dann ich so, was, das ist der nicht. Der sieht ganz anders aus.
Das ist der gar nicht. Was ist da los? Nee.
Von daher, willkommen zurück, Skriptor Peter. Shoutout und Liebe gehen raus.
Auf jeden Fall. Ganz viel davon. Wollen wir noch die Playlist füttern? Hast du da was?
Jawohl, mach du mal zuerst. Dann, ich habe zwei Ideen, daran richte ich mich dann aus.
Ja, stark. Okay, also ich habe von At The Gates, ganz, ganz tolle Band, leider gibt es sie nicht mehr, den Song In Dark Distortion. Ich dachte mir, dass das passt vielleicht ganz gut da rein.
Das klingt gut. Dann hätte ich gerne... hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe gerade zwei so Liedfetische und die ich gerade ganz viel hören muss und das andere kommt dann das andere Mal und dann hätte ich gern La Resaca von der Band Supermercado.
Das klingt interessant.
Ja, es ist wild. Ist eigentlich genau das richtige Wetter, also die Musik für das Wetter, was jetzt eigentlich herrschen sollte, tut's aber nicht. Aber ist egal, ist geil. Pumpt.
Ja.
Warte, ich stelle es auch direkt mal in die Gruppe rein. Ja, geil, Stunde 16. Mit Schneiden sind wir auf Stunde 15 runter.
Ist doch cool. Auf Stunde 20.
Zack. Haben wir's. Ja, Emma, ey, hat mich super gefreut, endlich nochmal wieder eine Folge mit dir zu machen.
Ja, gleichfalls, mein Lieber.
Dann kriegen wir es ja wahrscheinlich auch hin, irgendwie zusammen. Ist ja noch was Zeit für die Mortarion-Folge, dann machen wir da einen flotten Dreier draus.
Ja, wenn das zeitlich hinkommt, ja, auf jeden Fall.
Geil, und ja, schön. Dann wünsche ich allen eine schöne Zeit, einen schönen Restfrühling, einen tollen Sommer. Wenig Stress und was kann man noch sagen? Rettet Timmy? Nee, ist ja weg.
Der ist
egal.
So.
Ja, sprengt die Wale. So.
So ungefähr oder so oder anders, ne? Irgendwie. Gut, machen wir aber an der Stelle hier den Sack zu. Dann möchte ich dann natürlich auch von meiner Seite auch nochmal sagen, egal wann, wo und wie ihr das hört, ob ihr zur Arbeit fahrt, von der Arbeit kommt, ins Wochenende, in den Urlaub oder ob ihr gerade euren Tag einfach startet, egal wo rein, habt eine gute Zeit. Ihr hört uns der nächsten Folge, in der nächsten Folge oder mit der nächsten Folge, wie auch immer. Bis dahin, ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Wir verabschieden uns, euer Dennis und Grabowski. Bis dahin
genau. Und
zum nächsten Mal.
Und folgt uns bei Instagram, schreibt uns gerne Kommentare unter unsere Posts, schreibt uns irgendwelche netten Fragen oder auch freche Fragen, ist mir egal, müsst ihr nur mit der Antwort leben können. Und allen eine schöne Zeit. Ciao.
Tschö.